Wir sind dabei, uns einen Überblick über die Offenbarung zu verschaffen. Wir sind im Kapitel 12, wollen das ganze Kapitel durchlesen. Ich möchte euch zu Beginn ein Zitat vorlesen von Tozer. Er hat einen Artikel geschrieben mit der Überschrift "Diese Welt, Spielplatz oder Schlachtfeld?" Und er schreibt, in früheren Tagen, als das Christentum einen dominierenden Einfluss über das amerikanische oder auch europäische Denken hatte, sahen die Menschen die Welt als Schlachtfeld. Unsere Väter glaubten an Sünde und an den Teufel und die Hölle als die eine Macht und sie glaubten an Gott und Gerechtigkeit und Himmel als die andere. Diese waren von Natur aus für immer im Gegensatz zueinander in tiefer, ernster, unversöhnlicher Feindschaft. Ein Mensch, so glaubten unsere Väter, musste Partei ergreifen. Er konnte nicht neutral sein. Für ihn musste es Leben oder Tod, Himmel oder Hölle sein. Und wenn er gewählt hatte, auf Gottes Seite zu sein, dann konnte er offenen Krieg mit Gottes Feinden erwarten. Der Kampf würde real und tödlich sein und so lange wie das Leben hier unten dauern. Die Menschen freuten sich auf den Himmel, als die Heimkehr von den Kriegen, ein Niederlegen des Schwertes, um in Frieden das Zuhause zu genießen, das für sie vorbereitet war. Predigten und Lieder in diesen Tagen hatten oft eine kämpferische Qualität oder vielleicht eine Spur von Heimweh. Der christliche Soldat dachte an das Zuhause und Ruhe und Wiedervereinigung und seine Stimme wurde klagend, wenn er über das Ende der Schlacht und den errungenen Sieg sang. Aber ob er anstürmte gegen die Geschütze des Feindes oder von dem Ende des Krieges und der Begrüßung des Vaters zu Hause träumte, er vergaß nie, in was für einer Welt er lebte. Sie war ein Schlachtfeld und viele waren die Verwundeten und Erschlagenen. Diese Sicht der Dinge ist zweifellos die schriftgemäße. Wie anders heute. Die Tatsache bleibt dieselbe, aber die Interpretation hat sich völlig verändert. Die Menschen sehen diese Welt nicht als Schlachtfeld, sondern als Spielplatz. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen, sondern zum Vergnügen. Wir sind nicht in einem fremden Land, wir sind zu Hause. Wir bereiten uns nicht darauf vor, zu leben. Wir leben bereits. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns von unseren Hemmungen und Frustrationen zu befreien, um dieses Leben zur Fülle zu leben. Diese Einstellungsänderung der Welt gegenüber hat ihre Auswirkung auf Christen gehabt. Eine richtige Sicht von Gott und der kommenden Welt erfordert, dass wir auch eine richtige Sicht von der Welt haben, in der wir leben und über unsere Beziehungen in ihr. So viel hängt davon ab, dass wir es uns nicht leisten können, dem gegenüber sorglos zu sein. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Das ist nicht Science Fiction, das ist Realität. Und wenn wir diese Realität nicht erkennen, dann werden wir nicht verstehen, was in dieser Welt abgeht. Dann werden wir realitätsfremd sein, dann werden wir keine effektiven Werkzeuge sein für Jesus. Hast du dich schon mal gefragt, warum bestimmte Dinge passieren? Warum passiert es, wenn du gerade in einem Gespräch bist mit jemandem über Jesus, über das Evangelium, dass gerade dann, wenn es an einen entscheidenden Punkt geht, das Telefon läutet oder irgendeine dritte Person dazu kommt, oder dass ihr so oft Spannungen habt auf der Fahrt in den Gottesdienst, sonntagmorgens, in die Gemeinde, im gemeinsamen Miteinander? Oder warum ist es, gerade wenn du Stress gehabt hast mit deinem Ehepartner, dass dann dir diese attraktive Frau über den Weg läuft oder dieser verständnisvolle Kollege? Oder wenn du dich gerade einsam fühlst, diese Erotik-Werbung oder Porno-Werbung auf deinen Bildschirm springt? Und wenn du dich gerade super uncool fühlst, dir gerade in dem Moment irgendjemand eine Zigarette oder Drogen oder Alkohol anbetet, was sich kaputt macht. Warum haben wir gerade im Miteinander als Gemeinde oft so viele Missverständnisse? Oder warum sind da oft so diese komischen Gefühle und Gedanken in unserem Miteinander als Familie? Es scheint, im Sportclub läuft doch alles viel einfacher. Warum ist das so? Warum sind wir oft so abgelenkt oder werden plötzlich so müde, wenn es ans Bibellesen geht? Oder ans Beten? Kennt ihr das auch oder bin es nur ich? Warum ist das so? Und die Antwort ist, weil es mehr gibt, als wir mit unseren irdischen Augen sehen können. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann kämpfen wir an der falschen Stelle und vor allem wir kämpfen gegen die falschen Personen. Gegen unsere Geschwister und unseren Partner oder den Kollegen, der uns nervt. Aber im Epheser 10, Vers 12 wird uns gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Und Gott hat uns eine geistliche Rüstung und er hat uns geistliche Waffen gegeben, um bestehen zu können in diesem Kampf und um standhaft sein zu können, wenn wir versucht werden oder wenn wir angegriffen werden. Wir kommen heute zu dem zweiten großen Abschnitt der Offenbarung, in dem noch viel mehr als zuvor dieser geistliche Kampf betont wird, der hinter dem steht, was auf dieser Erde abläuft. Wir werden sehen, den Krieg zwischen Christus und dem Drachen. Und natürlich gewinnt Christus den Kampf, keine Frage. Und der Drache und seine Freunde, die werden gerichtet und in den Feuersee geworfen. Und wenn wir mit Jesus sind und in Jesus sind, dann werden wir mit ihm siegreich sein. Und wir können schon hier und jetzt Sieg haben in unserem Leben auf der Erde. Aber wir müssen die Mentalität von Kämpfern haben. Wir müssen mit geistlich offenen Augen durch diese Welt gehen. Wir müssen immer fragen, was geschieht gerade geistlich in dieser Situation? Was ist Gottes Wille? Blinde oder Träumer bleiben nicht lange heil auf dem Schlachtfeld. Die sind leichtes Opfer. Deswegen werden die ausgemustert bei der Musterung. Lass uns beginnen im Kapitel 11, im Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Dieser Abschnitt beginnt wieder mit einer himmlischen Thronszene, ein ähnliches Bild wie das, was wir gesehen haben bei der Offenbarung von Gottes Thron im Kapitel 4. Auch da sehen wir Donner und Blitze und Stimmen und diese Dinge. Die Bundeslade war Gottes Thron auf der Erde sozusagen. Da hat Gott gethront. Das war der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Und der Herr erinnert hier sein Volk an seinen Bund, dieser neue Bund in Jesus, von dem wir beim Abendmahl es hatten. Neue Bund in seinem Blut, sein Opfer, diese Bundesbeziehung mit Gott durch unser Vertrauen an Jesu perfektes Leben für uns und an seinen stellvertretenden Tod für unsere Sünden, an seine Auferstehung. Jesus öffnet uns den Himmel, er öffnet uns den Zugang zu Gott. Die Bundeslade im Allerheiligsten auf der Erde, die durfte nur ein Mensch, nämlich der Hohepriester, einmal im Jahr betreten, am Versöhnungstag. Aber als Jesus gestorben ist am Kreuz, ist der Vorhang zerrissen, der das Allerheiligste getrennt hat. Und hier haben wir ein Bild von einem offenen Tempel. Der Weg zu Gott ist frei. Und dieses Leben mit Jesus und in der Bundesbeziehung mit Gott durch ihn, das ist der Schlüssel für unseren Sieg. Ich möchte mit euch gern das ganze Kapitel 12 auf einmal durchlesen, dass wir einen Überblick haben. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Also läuft hier ein krasser Film ab, diese Vision, die Johannes sieht. Stellt euch das ruhig mal bildlich vor. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, und wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Das kommt uns schon bekannt vor, die Zeitperiode. Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurde der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wir sehen hier ganz natürlich 3 Abschnitte in diesem Kapitel. In Versen 1 bis 6 und in den Versen 13 bis 17 haben wir Ereignisse auf der Erde. Und dann in dem Absatz zwischendrin, die Verse 7 bis 12, sehen wir einen geistlichen Kampf im Himmel, der dahinter steht. Und lasst uns heute erstmal alle theologischen Systeme hinten anstellen und uns einfach aus Gottes Wort fragen, wer sind diese Hauptdarsteller in diesem Film? Und zu welcher Zeit spielen diese Szenen? Zuerst haben wir eine Frau. Sie ist bekleidet mit der Sonne. Sie hat den Mond unter ihren Füßen. Also ist eine ziemlich große Frau. Eine riesige Frau. Unter den Füßen haben, ist ein Bild für Unterwerfung natürlich immer. Und dann auf dem Kopf oder um den Kopf hat sie einen Kranz aus 12 Sternen. Kommt euch das bekannt vor? Wo im Alten Testament sehen wir die Sonne und den Mond und Sterne? Irgendwer? Genau, 1. Mose 37, der Traum, den Josef hatte. Sieht einen Traum und in dem Traum sieht er die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und seine Eltern und seine Brüder haben genau verstanden, wovon er geträumt hat, nämlich von ihnen. Sonne und Mond waren sein Vater und seine Mutter, Jakob und Rahel, anderer Name für Jakob ist Israel, und die 11 Sterne, die waren seine Brüder. Die Stämme Israels, Josef hat natürlich auch dazu gehört. Also wer ist diese Frau, die mit der Sonne bekleidet ist und die den Mond und die Sterne hat? Wer ist das? Ja, die meisten Ausleger, fast so gut wie alle Ausleger, stimmen überein, dass es ein Bild ist für Israel, beziehungsweise dem treuen Überrest Israels. Und zur Zeit, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, waren es die Judenchristen. Also die Frau ist Israel. Egal, wir lassen es mal hinten anstehen, ob das jetzt das nationale Israel ist oder das geistliche Israel, die Kirche Jesu. Aber wir haben hier ein Bild für Israel. Und wir haben ein krasses Bild. Wir lesen, sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Ich kann mir vorstellen, der Johannes war nach dieser Vision schweißgebadet. Hier haben wir eine riesige Frau in Geburtswehen. Leute, das ist nichts für schwache Nerven. Das ist hier kein Film fürs Vorabendprogramm. Ich war bei der Geburt von allen meinen 3 Kindern mit dabei. Und es ist schon krass, was wir armen Männer durchmachen müssen. Besonders krass war es bei der Geburt von der Lena. Ich war mir nicht sicher, ob wir es noch schaffen bis ins Krankenhaus. Oder ob wir die Kleine im Auto haben werden. Oh, die hat lang gedauert, die Fahrt ins Krankenhaus. Ich habe geschwitzt. Und dann, als wir da ins Krankenhaus reingelaufen sind, das war witzig, da ist so eine alte Frau, ist vorne draußen gestanden und die hat schon geguckt, so mit diesem mitleidigen Blick. Ich weiß. Und dann sind wir da rein ins Krankenhaus und Jennifer hat eine Wehe bekommen und die ist am Boden gelegen hier am Flur im Krankenhaus. Die konnte nicht mehr aufstehen, hat sich gewunden vor Schmerzen. Und ich muss das alles mit ansehen. Ist schon hart, gell? Und dann nach der Geburt hatte ich so diese Fingerabdrücke von der Jennifer in meinem Arm. Also für werdende Väter, mein ganz praktischer Tipp ist, guckt, dass ihre Nägel schön sauber geschnitten sind und gefeilt sind, okay? Bevor es losgeht. Seht, ich bin noch immer ein bisschen traumatisiert. Vielleicht können wir uns nachher als Männer, als Väter zusammensetzen und so eine Runde Mitleid für alle. Vielleicht ist das so Traumatherapie. Meine Frau war eigentlich sehr tapfer. Während meiner Studienzeit, meiner Studentenzeit, hatte ich so einen Sprachaufenthalt in Ungarn. Und die Unterkunft, wo wir gewohnt haben, war direkt gegenüber vom Krankenhaus. Und da in einer Nacht war eine Frau in Geburtswehen, die hat die ganze Nacht durchgeschrien. Und ich kann euch sagen, es war schrecklich. Ich hatte hier Ohrstöpsel drinnen, Decke über dem Kopf. Es hat sich angehört wie Folter. Es war furchtbar anzuhören. Und das ist, was Johannes hier sieht. Er sieht eine Riesenfrau, die schreit in Geburtswehen. Ich möchte nicht wissen, was sie geschrien hat. In dem Moment hört man die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und sie gebiert einen Sohn. Nächste Frage. Zweitens, wer ist der Sohn, den die Frau gebiert? Es werden 2 Dinge ausgesagt über ihn hier. Erstens, er soll alle Nationen hüten mit einem eisernen Stab. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2. Das ist ein messianischer Psalm. Da sagt der Messias in Vers 7, er, das heißt Gott, hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und im Kapitel 2 in der Offenbarung, im Vers 27, haben wir schon gesehen, dass Jesus das auf sich bezieht. Eiserne Stab steht für Festigkeit, für Bestand seiner Macht, seines Reiches. In der Offenbarung 19 sehen wir, dass Jesus diesen eisernen Stab hat wieder. Er wird sie hüten mit einem eisernen Stab, das ist das Bild eines Hirten. Messias wird Hirte sein, auch der Nationen, der Nichtjuden. Denkt natürlich sofort an Johannes 10, Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. In Hesekiel 34 sehen wir die Verheißung, dass Gott selbst sein Volk hüten wird oder weiden wird. Also wer ist der Sohn? Der Sohn ist der Messias, Jesus. Und er ist Gott. Und er ist der Same der ersten Frau, Eva, der Schlange den Kopf zertreten wird. Vielleicht auch das hier eine Anspielung, diese Geburtsszene. Jesus wird hier geboren, er steigt in den Ring gegen Satan. Und dann zweitens wird ausgesagt, der Sohn wird zu Gott entrückt und zu seinem Thron. Ich glaube, es spricht hier von der Himmelfahrt Jesu. Markus 16, Vers 19, da steht, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Also wir sehen die Geburt und die Himmelfahrt Jesu, das Kapitel 12 nimmt uns wieder zurück zum Beginn. Geburtswehen Israels sind wahrscheinlich die Nöte, die das Volk ertragen musste, bevor der Messias Jesus kam. Und es wird hier nichts über den Dienst Jesu ausgesagt, über sein Leben, weil es ist nicht der Fokus hier. Der Fokus ist hier der Kampf der Frau gegen den Drachen. Jesus, der Messias, war Gott, der kam in diese Welt und dann, nachdem er seine Rettungsmission beendet hatte, ist er wieder zurückgekehrt in die Ewigkeit, hat sich auf den Thron Gottes gesetzt, von dem er das Universum regiert. Und der Fokus hier ist jetzt, was danach passiert, nach der Himmelfahrt mit der Frau. Und das bringt uns hier zum dritten Charakter in diesem Film hier. Das ist der Drache. Da müssen wir nicht lange raten, um wen es sich handelt. Es wird uns gesagt, hier im Vers 9, er ist der Teufel und Satan. Teufel, griechische Wort ist Diabolos, das kennt ihr von der Pizza wahrscheinlich. Bedeutet so viel wie Verleumder oder Entzweier. Und Satan ist das hebräische Wort, das bedeutet so viel wie Feind oder Widersacher. Speziell vor Gericht war das der Ankläger. Gott offenbart uns in seinem Wort der Bibel, dass es den Teufel gibt. Er ist eine geistliche Person. Er ist nicht Gott ebenbürtig, er ist ein Geschöpf, er ist geschaffen. Er ist ein von Gott abgefallenes, hohes Engelwesen, er ist mächtig, er ist stolz, er ist böse, er hasst Gott, er hasst dich. Er ist der Meister der Täuschung, die Bibel sagt uns, er tarnt sich als Engel des Lichts. Und er ist nicht allein, er hat seine Freunde, die Dämonen, die ihm beistehen. Selektion Nummer 1 in diesem geistlichen Kampf, du hast einen geistlichen Feind. Laut einer Statistik, die ich gelesen habe, und ihr wisst, man soll nur den Statistiken glauben, die man selber gefälscht hat, also man soll das nie überbewerten, aber nach einer Statistik, die ich gelesen habe, diese Woche glauben 77% der Deutschen nicht, dass es einen Teufel gibt. Und 73% glauben nicht an die Existenz der Hölle. Das heißt, 3/4 der Deutschen leben völlig realitätsfremd. Und ihr wisst, das, was du glaubst oder was du nicht glaubst, das wird die Wirklichkeit, das wird die Realität nicht verändern. Es ist so, wie es ist, ob ich das glaube oder nicht. Das, was du glaubst, wird dein Schicksal verändern, aber nicht die Realität. 3/4 glauben nicht an den Teufel. Hey, das ist eine wunderbare Nachricht für den Teufel und seine Freunde. Weil die einfachsten Feinde, wisst ihr, sind die Blinden und die Tauben und die Schlafenden. Die sind einfach zu erledigen. Die sind am leichtesten zu besiegen. Und Satans Absicht ist ja gar nicht, aus allen von uns Satanisten zu machen. Es reicht ihm, wenn er uns von Gott fernhalten kann, wenn uns das ewige Leben in Beziehung mit Gott stehlen kann, uns von Gottes Plan, von Gottes Sinn für unser Leben fernhalten kann. Also ist okay, du darfst ein guter Materialist sein, du darfst eingelullt sein mit deinem Wohlstand, du darfst ein selbstgerechter Weltverbesserer sein und dich wohlfühlen in deiner selbstgeschnitzten Religion. Und Teufel wird dir sogar helfen dabei, der wird dir sogar noch dazu schöne geistliche Erfahrungen schenken. Er ist nicht der Krampus, der mit den Hörnern so rumläuft, der Missgabel, nee, er ist ein Engel des Lichts. Hauptsache ist, dass er dich geistlich tot halten kann, fern von der persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und stellt euch dieses Bild vor, stellt euch vor einen Soldaten, der pennt, der irgendwo in der Hängematte liegt und der beschossen wird und er weiß nicht von wem und er weiß nicht woher. Ist keine schöne Situation, er hat echt ein Problem. Oder noch krasser, stellt euch vor, dieser Soldat ist so taub und so blind, dass ihm gar nicht auffällt, dass er beschossen wird. Der ist so gut wie tot. Das ist echt ein Problem. Und das ist ein Problem, was viele Menschen haben in der Welt heute. Und für mich ist es keine Überraschung, dass die Welt nicht glaubt, was die Bibel sagt. Aber ich fände es interessant zu sehen, wie viele Christen an den Teufel glauben und an die Realität des Kampfes. Und zwar nicht theoretisch, wie viele Christen theoretisch dem Glaubenssätzen zustimmen und sagen, ja, das existiert. Mich würde interessieren, wie viele Christen wirklich praktisch so leben. Mit einem Bewusstsein, dass sie auf dem Schlachtfeld sind. Mit einer Kämpfermentalität. Sie geistig wachsam sind. Wir könnten eine Umfrage machen. Wie geht's dir? Lebst du dein Leben so? Du musst es so leben. Sonst ist es echt geistlich bedrohlich. Das ist überlebenswichtig. Lasse nicht deinen Sieg und deine Effektivität im Reich Gottes und deine Zukunft und deine Ehe und deine Gemeinde rauben, einfach weil du pennst oder blind dahin lebst. Im 1. Petrus 5 heißt es, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und Paulus schreibt uns in 2. Korinther 2, ich habe vergeben, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Kannst du das sagen? Ich kenne die Gedanken, die Strategien des Teufels, das ist mir nicht unbekannt. Hoffentlich. Teufel ist ein Lügner, er wird uns belügen über uns selbst, über andere, über Gott. Die Bibel spricht von Lehren von Dämonen, Irrlehrer, die falsche Dinge lehren. Kennst du Gottes Wort? Kennst du die Wahrheit? Das ist das Mittel dagegen. Kannst du das erkennen, wenn du was Falsches hörst? Oder bist du wehrlos dagegen? Bist du blind, wenn das passiert? Satan will Furcht und Zweifel sehen. Immer versuchen, uns von Jesus zu entfernen, da einen Keil zwischen uns zu treiben. Er will, dass wir selbstgenügsam, dass wir stolz werden, dass wir von unserem Vertrauen auf Gott abkommen, von unserer Abhängigkeit von Gott. Er wird uns versuchen. Der Teufel und seine Freunde kennen dich, die beobachten uns. Die wissen, wo wir schwach sind. Und da hakt er ein, im richtigen Moment. Deswegen passieren die Dinge, die passieren, wann sie passieren. Und da müssen wir wachsam sein. Ich möchte uns dazu bringen, dass wir Gott ungehorsam sind. Und dann, wenn wir gefallen sind und gesündigt haben, dann kommt er zurück und verdammt uns. Und sagt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Der wird dich nie wieder gebrauchen. Du bist der Letzte. Es ist vorbei mit dir. Bist der Schlimmste, verkriech dich irgendwo, grab dir ein Loch. Er wird versuchen, uns zu spalten. Bevorzugt Ehen und Familien und die Gemeinde Jesu. Das sind seine Strategien. Und hey, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du siegreich sein willst in dem geistlichen Kampf, dann musst du deinen Feind kämpfen. Irdische Nationen und Armeen verwenden viel Zeit und Ressourcen für Spionage und Aufklärungsarbeit weil sie den Feind kennen wollen. Wenn du den Feind kennst, hast du eindeutig den Vorteil. Und wir haben es eigentlich super einfach, weil wir haben alles in einem Buch hier niedergeschrieben. Ist nicht schwer, es kennenzulernen. Wir sehen hier Satan, der wird als ein ziemliches Monster beschrieben. Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Sehr ähnlich seinem irdischen Helfer, den wir nächste Woche sehen werden, im Kapitel 13, dem Tier. Das hat auch 7 Köpfe und 10 Hörner. Der Unterschied ist, der Drache hat die Diademe auf den Köpfen und das Tier wird es auf den Hörnern haben. Kapitel 17 wird uns über das Tier gesagt, die 7 Köpfe sind 7 Berge und repräsentieren auch 7 Könige und die 10 Hörner repräsentieren 10 Könige. Hörner sind ein Symbol für Macht, für Herrschaft, auch für Herrscher in der Bibel. Ich habe gestern im Psalm 89 gelesen, in meiner persönlichen Bibellese, da sagt Gott über David: Meine Treue und meine Gnade sollen mit dir sein und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht sein. Und dann im Vers 4 haben wir gelesen, dass sein Schwanz den dritten Teil der Sterne des Himmels vorzieht und sie auf die Erde wirft. Viele glauben, dass wir hier sehen, dass mit Satan ein Drittel der Engel von Gott abgefallen sind. Hier ist dieser Vers ist der Grund, warum sie das glauben. Und wenn das stimmt, dann sind immer noch doppelt so viele mit uns als gegen uns. So wie Elia seinem Diener sagen konnte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die mit uns sind, als die, die bei ihnen sind. Sterne sind oft ein Symbol für Engel oder auch für Menschen. In Daniel 8, für Menschen, der syrische Herrscher Antiochus Epiphanes, der wird da als Horn bezeichnet und da wird gesagt, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und es warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie, selbst bis an den Höchsten des Heeres wuchs er empor. Also könnt ihr euch aussuchen, was ihr lieber glauben wollt. Es sind beides. Sterne können Engel, Herrscher auch sein, Menschen. Wir sehen hier in Daniel 8 auch, dass der Teufel sicher hinter dem Antiochus gestanden ist. Da kommen diese 3,5 Jahre übrigens her aus dem Bild, die wir hier in der Offenbarung immer sehen, diese Zeitperiode. Interessant ist, dass wir im Alten Testament auch oft böse Reicher oder böse Herrscher als Drachen symbolisiert sehen. Die, die Gottes Volk verfolgen, zum Beispiel Ägypten wird als Drache bezeichnet. Oder in Hesekiel 29 wird der Pharao als der große Drache bezeichnet. Also ein beliebtes Bild für die Verfolger von Gottes Volk, für die Christenverfolger, würden wir heute sagen, hinter denen Satan steht. Und so sehen wir das auch hier in der Offenbarung. Das Tier, was wir sehen werden, ist ein solcher. Und hier auch weiter, wenn wir in Vers 4 weiterlesen. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Sehr wahrscheinlich ist es hier eine Anspielung auf den Kindesmord in Bethlehem durch König Herodes. Satan benutzt Menschen, genauso wie Gott Menschen benutzt. Die Frage für dich und für mich ist, von wem willst du benutzt werden? Willst du ein Werkzeug in der Hand Gottes sein oder willst du ein Werkzeug in der Hand des Teufels sein und seiner Freunde? Dann im Vers 5 sehen wir die Himmelfahrt Jesu. Und danach lesen wir im Vers 6, und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Und dann lesen wir weiter im Vers 13, lassen wir mal die Klammerbemerkung hier aus. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Interessant, Satan ist im Himmel der Drache, auf der Erde die Schlange. Wir lesen hier von Adlerflügel, das ist eine Anspielung auf den Exodus, Auszug aus Ägypten. 2. Mose 19, Vers 4. Er sagt Gott zu dem Volk, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Auch interessant, das verheißene Land ist vor allem ein Land der Gemeinschaft mit Gott. Es geht darum, Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Gott hat uns vor allem in eine Beziehung gerufen mit sich, nicht an einen Ort. Oft wird der Ort so betont, aber das Wesentliche ist die Beziehung, es ist ein Ort der Beziehung. Aber hier die Flügel des Adlers als ein Symbol für Gottes Befreiung, für Gottes Schutz. Und wir sehen hier in diesen Versen auch wieder diese 3,5 Jahre. Selbe Zeit, wie die 2 Zeugen gewirkt haben, die wir letztes Mal gesehen haben. Vers 15 lesen wir weiter. Die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Also er hat wohl ein ziemlich großes Maul, geht ein Strom aus seinem Maul heraus und da wird wie ein reißender Fluss. Vielleicht könnten wir an den Nil denken oder auch das Meer, das Gott gespalten hat, um dem Volk Israel durchzuhelfen. Vielleicht wieder eine Anspielung auf den Exodus. Manche sehen in diesem Strom falsche Lehren, Strom von Lügen. Wir sehen im Alten Testament Jesaja und Daniel dieses Bild von einem Strom, Strom von Armeen, die Armeen der Babylonier und Assyrer, vielleicht auch der Fluss von Zorn, Fluss des Zornes, des Drachens. Vers 16, und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Es kommt uns auch bekannt vor, die Erde öffnet sich. Woher kennen wir das? Genau, Korach, 4. Mose, Kapitel 16. Der Punkt von diesen Anspielungen ist, Gott beschützt sein Volk. In dem Fall von Korach hat er sein Volk beschützt vor dem Abfall. Die Erde öffnet sich. Walward, der sonst ziemlich alles sehr wörtlich sieht, sieht in dieser geöffneten Erde Felsenhöhlen, wo sich das Volk Gottes verstecken kann. Wie auch immer, es geht um Schutz. Gott bereitet hier einen Schutz für sein Volk. Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben. Also es geht hier eindeutig um Christen, Christenverfolgung. Und je nach Sichtweise, entweder die Verfolgung durch die Römer oder Christenverfolgung durch die ganze Geschichte oder die Verfolgung direkt bevor Jesus wiederkommt. Einige sehen die übrige Nachkommenschaft als die Heidenchristen im Spezifischen. Die Präteristen und die Futuristen und die Idealisten. Erinnert euch an die Grafik, die wir letztes Mal hier hatten. Also die Präteristen, die Großteil der Offenbarung erfüllt sehen zur Zeit Roms. Und die Futuristen, die dies noch alle in der Zukunft sehen, kurz vorm Wiederkommen Jesu die letzten paar Jahre. Und die Idealisten sind die, die es als geistliche Prinzipien sehen in der ganzen Kirchengeschichte. Die legen alle eigentlich diese Stellen im Prinzip, bis auf das Timing, wann es stattfindet, ziemlich ähnlich aus. Alle sehen die Frau als den treuen Überrest Israel, das männliche Kind als Jesus. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Chuck Smith sieht den Sohn zum Beispiel als die 144.000 Versiegelten, die wir gesehen haben. Im Kapitel 7, ja, danke. Präteristen, also die sie in der Vergangenheit sehen, sehen hier in diesen 3,5 Jahren diesen Schutz, den Gott auch gibt, die Flucht der Judenchristen in die Stadt Pella jenseits des Jordans vor dem jüdischen Krieg. Waren sicher während den 3,5 Jahren der Trübsalzeit über Jerusalem und Israel. Die Futuristen, die alles noch in der Zukunft sehen, also eine Christenverfolgung in der Trübsal vor der Wiederkunft Jesu, sehen sie in der Zukunft, haben etwas mehr Probleme mit dem Timing hier. Die müssen zwischen Vers 5 und Vers 6 eine Zeit, eine Pause von über 2000 Jahren annehmen. Die Idealisten sehen das Ganze als den geistigen Kampf und die Christenverfolgung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch symbolisiert. Und auch Gottes Sorge für seine Gemeinde durch die Geschichte. Die Historizisten, also die das Ganze, die Offenbarung als Prophetie über die Kirchengeschichte sehen, oder die Geschichte, die sehen das Ganze ganz anders. Die sehen die Kapitel 12 bis 19 parallel zu den Kapiteln 4 bis 11. Also die gehen hier wieder zurück ins Römische Reich, zur Zeit vor Kaiser Konstantin, die Christenverfolgung dort. In ihrer Sicht ist die Frau die Kirche. Drache ist Satan, der durch die Kirchenverfolger wirkt, in dem Fall damals zur Zeit Roms, das Römische Reich. Und das Kind sehen sie als die Kinder der Kirche. Wenn das Kind hier entrückt wird und auf den Thron gesetzt wird, das sehen sie als die Krönung von Kaiser Konstantin, der erste zumindest angeblich christliche Kaiser, der dann das Christentum auch zur Staatsreligion gemacht hat. Und er und seine Nachfolger regierten die heidnische Welt mit einem eisernen Stab. Das ist so die Sichtweise, wie Sie diese Stelle sehen. Ich habe uns den spannendsten Teil zum Schluss aufgehoben. Nämlich diesen Zwischenteil, den geistlichen Kampf im Himmel und den Sieg des Messias Jesus, den er uns gebracht hat. Dieser Einschub in Versen 7 bis 12 erklärt uns, warum der Satan auf die Erde geworfen war, sein Rauswurf aus dem Himmel. Wir lesen im Buch Hiob und auch über den Hohepriester Josua im Alten Testament zum Beispiel, dass der Satan sie angeklagt hat vor Gott im Himmel. Und er wird hier im Vers 10 der Verkläger oder der Ankläger der Brüder genannt. Aber Leute, das hat sich geändert. Es gibt für die, die in Jesus sind, keinen Ankläger mehr im Himmel. Und das ist eigentlich eine coole, ziemlich coole Sache. Wir haben hier einen Gerichtsprozess ohne Anklage. Nur mit einem Verteidiger. Das ist cool, oder? Das ist unser Prozess. Kein Ankläger mehr. Nur ein Verteidiger. Und wir sehen in diesem Absatz hier den Effekt von Jesu Geburt und Erlösungswerk und Himmelfahrt und Krönung im Himmel. Während Jesus seinen irdischen Dienst getan hat auf der Erde, war ein Kampf im Himmel. Matthäus 12, Vers 28, da sagt Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. In Lukas 10 haben wir diese Stelle, wo die 70, die Jesus ausgesandt hatte, mit Freuden zurückkehren zu ihm und sagen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das ist, was sie in dem irdischen Bereich gesehen haben. Und Jesus sagt ihnen, dann aber ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. In Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus über die Stunde seines Todes. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und davon lesen wir hier. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Manche sehen übrigens Jesus in Michael. Seht hier, wer den Kampf begonnen hat übrigens. Es war der Himmel, der den Kampf begonnen und gewonnen. Vers 10, und ich hörte ihm eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklage. Wann ist es passiert? Wann hat Jesus Satan und das Reich der Finsternis besiegt? Am Kreuz, genau. Tod Jesu und seine Auferstehung, das war der Siegesmoment. Kolosser 2 lesen wir, er hat den Schuldschein, der gegen uns war, ausgelöscht und hat ihn an Kreuz genagelt und unsere Schuld, unsere Sünden weggeschafft. Und damit hat er Satans Karriere als unser Ankläger beendet. In Römer 8, Vers 1 heißt es, es gibt daher keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 23, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt, der uns gerecht macht, der uns gerecht spricht. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Als wenn du dich Jesus anvertraut hast für deine Errettung, dann hat Jesus dort am Kreuz für deine ganze Lebensschuld bezahlt. Und die ist weggetan, die ist gelöscht. Die wird dir nie mehr wieder zugerechnet werden. Und nicht nur, dass er deine Sünde, deine ganze Lebensschuld weggenommen hat und dass du irgendwie vielleicht so neutral oder nackt vor Gott stehst, nee, darüber hinaus lesen wir noch, dass dir die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugerechnet wird. Du wirst bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, mit seinem perfekten, sündenlosen, gehorsamen, liebevollen Leben, von dem Gott der Vater gesagt hat, ja, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Wenn du in Jesus bist, dann sieht Gott der Vater dich an und er lächelt und sagt, wow, ich mag dich. Das gefällt mir, du gefällst mir. Dich nehme ich an. Warum? Weil du in Jesus bist. Ich habe heute Morgen einen Müsli-Riegel gegessen, den seht ihr nicht. Gott sei Dank, wäre kein schönes Bild. Der ist in mir. Ihr seht mich. Wenn wir mit Jesus identifiziert sind durch Glauben, sind wir in Jesus. Der Vater sieht uns in Jesus. Perfekt, heilig, gerecht. Und deswegen ist der Satan arbeitslos geworden im Himmel als unser Ankläger. Er ist jetzt auf der Erde, er versucht uns hier anzuklagen und zu verdammen. Mal vor anderen Menschen, mal vor uns selbst. Er sagt, hey, du bist das Letzte, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Guck mal, was du jetzt schon wieder getan hast. Aber er wird es niemals wieder vor Gott tun können. Nie mehr. Seht hier im Vers 11, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Blut, das Werk Jesu für uns ist unsere Verteidigung. Aber dann seht ihr auch die Offensive. Die Nachfolger Jesu nehmen das Land ein durch die Predigt des Evangeliums. Die Predigt seines Wortes. Und sie sind gewillt dafür zu sterben. So sind wir siegreich. Dann sehen wir im Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und ihr in ihnen wohnt. Sie feiern die Erlösung, den neuen Bund in Jesus. Seht ihr, der Sieg ist nicht im Überleben. Ich verrate euch ein Geheimnis. Niemand wird überleben. Kein einziger von uns. Kein einziger Mensch wird diese Welt überleben. Wir alle werden sterben, 100%. Und es ist nicht so wichtig, ob es durch ein Schwert oder durch Krebs ist. Was wichtig ist, worin der Sieg ist, ist, sie waren treu bis zum Tod. Paulus sagt es, darin liegt der Sieg. Dann bekommt er den Siegeskranz. Also das Schlimmste, was Menschen oder auch der Satan uns antun können, ist, uns in die Herrlichkeit zu befördern. Zu Jesus, zur Siegesparty. Das Schlimmste, was er tun kann, ist, dass wir früher unsere Belohnungen bekommen, die Jesus für uns erkauft hat und durch sein Wirken in uns und durch uns verdient hat. Also wenn Satan dich ins Jenseits befördert und du hast Jesus, dann hat er dich verloren und du hast gewonnen. Du bist der Sieger. Und das war ganz sicher eine Ermutigung für die verfolgten Christen damals und heute. Und eine Ermutigung für uns alles zu geben in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Ich gebe euch noch eine Hausaufgabe mit für diese Woche. Ich möchte, dass ihr Epheser 6 lest. 10 Verse, die Verse 10 bis 20. Da wird unsere Waffenrüstung, unsere geistliche Rüstung beschrieben und unsere geistlichen Waffen. Sei nicht naiv. Sei wachsam. Kenne deinen Feind. Kenne deine Waffen. Wahrheit und Jesu Gerechtigkeit, das Evangelium, Glauben, Jesu Heil für uns. Und dann die Offensivwaffen, das Wort Gottes und die Artillerie, das Gebet. Lest euch diese Verse durch. Und nicht nur durchlesen, denkt drüber nach, sinnt drüber nach diese Woche. Das sind übrigens alle Dinge, die wir in Jesus haben. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Heil, er ist unser Friede, er ist das Wort und so weiter und so fort. Und in ihm sind wir siegreich. Wenn wir es zusammenfassen wollen, in Römer 13, Vers 14 wird uns gesagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Also seid euch bewusst, ihr seid in einem Kampf. Kämpft den guten Kampf, bewahrt den Glauben, nehmt Land für Jesus ein, diese Woche. Amen. Guter Gott, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir tendieren so dazu, von dem Hier und Jetzt eingelullt und eingenommen zu werden, von dem, was wir mit unseren irdischen Augen sehen können. Und wir brauchen das, dass du uns immer wieder daran erinnerst, an die geistliche Realität, an eine echte geistliche, ewige Sicht der Dinge und unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du das heute Morgen wieder getan hast. Und Herr, ich bitte dich, dass wir es mitnehmen können und im Licht dieser Wahrheit leben können. Lass uns wachsam sein. Halt uns nah an dir dran. Herr, du bist unsere Freude und du bist unser Segen. Und wir sind so dankbar, dass du uns erlöst hast. Dass wir als erlöste Menschen hier sein können, wenn wir nur wollen, wenn wir nur dir vertrauen wollen. Und Herr, du hast gesagt, dass du mit uns bist, alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und das ist unsere Hoffnung. Und so, Herr, geh mit uns, füll uns mit deinem Geist, stärk uns, wenn wir hier bei der Tür rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Sei mit uns diese Woche, segne uns dazu, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.